Wir feiern heute auch Erntedank. Und das ist ein schönes Bild, da kommt zusammen, dass der Mensch Arbeit tut und dass Gott etwas tut. Und dann kommt eine Ernte hervor. Und so ähnlich ist es auch im Gottesdienst. Unser Gottesdienst, im Deutschen drückt es eigentlich schon voll cool aus, Gottesdienst, wir dienen Gott, aber gleichzeitig dient Gott auch uns in der Zeit. Und das heutige Thema ist Gottesdienst am Arbeitsplatz. Zum einen, wie Gott uns da dient, aber auch wie wir ihm da dienen können. Wir haben vorhin ein paar einzelne Dinge gesammelt, wofür wir dankbar sind. Und ich weiß nicht, wem als erstes eingefallen wäre, ich bin dankbar für meine Arbeitsstelle. Fürs Studio, ja, Barbara. Aber andere, wer ist dankbar für seine Arbeitsstelle? Wie würde dein Traumjob aussehen? Hast du ihn? Suchst du ihn noch? Oder willst du einfach zufrieden sein mit dem, was du hast? Wer arbeitet, der erntet, auch wenn wir nicht Landwirte sind, aber wer arbeitet, der erntet. Und neben Geld kann das sein Anerkennung oder Erfüllung. Auch andere Dinge, aber ich möchte mal bei diesen drei kurz bleiben. Meistens muss man bei seiner Arbeitsstelle, die man hat, an einer dieser Stelle, mindestens an einer dieser Stelle, Abstriche verzeichnen und hinnehmen. Was durftest du dieses Jahr ernten in deiner Arbeitsstelle? Oder vielleicht auch in dem, was du hauptsächlich machst, vielleicht wenn du Hausfrau bist, in dem, wo du daheim unterwegs bist und was du da gestaltest. Was durftest du ernten? War die Bezahlung fair? Wurde deine Arbeit geschätzt und der Einsatz gesehen? Konntest du deine Gaben einsetzen und darin viel Freude erleben? Ist etwas Schönes und Gutes durch deine Arbeit entstanden? Ich glaube, das sind berechtigte Fragen. Aber auch wenn wir alle von diesen Fragen mit Nein beantworten müssten, wenn es eigentlich kein toller Job war dieses Jahr, wenn er schlecht bezahlt war, es keine guten Arbeitsvoraussetzungen gab, es keine wirklich sinnvolle Arbeit war, in der man wirklich erfüllende Verantwortung vielleicht auch bekommen hat, dann gibt es eine geniale Wahrheit für jeden, der mit Jesus unterwegs ist, der zu Jesus gehört. Deine Arbeit bringt nicht nur Ernte in diesem Leben, sondern auch für das Zukünftige. 2. Korinther 5,10 sagt quasi aus, durch das, was wir gut machen, können wir Schätze im Himmel sammeln. Und ich finde es so cool von Gott, dass er uns dort Schätze sammeln lässt. Wir sehen noch, warum man das auch konkret auf die Arbeit beziehen kann. Warum uns dort Schätze sammeln lässt, oder dass er uns dort Schätze sammeln lässt, wo wir die meiste Zeit verbringen, in der Regel. In der Arbeit und in der Familie. Wir sind heute wieder in Epheser 5 unterwegs. Heute die Epheser 6, die Verse 5 bis 9. Und bevor wir da hineinstarten, möchte ich einfach trotzdem noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir gemeinsam vor dir sein dürfen. Wir danken dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Wir danken dir, dass wir gemeinsam vor dir sein dürfen, jetzt und hören dürfen. Und wir möchten dich bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du uns ermutigst, dass du uns herausforderst, dass du uns mehr zeigst, wie ein Leben mit dir aussehen darf. Amen. In den letzten paar Predigten ab Kapitel 5, da könnte man diese Abschnitte, wir hatten da vier Predigten bisher, über die Unterschrift stellen, wandeln in Liebe und im Geist. Und dann als erstes ging es darum, Gottes Nachahmer zu sein, dann in Weisheit und geisterfüllt unterwegs zu sein. Und das im Näheren dann, was es ganz praktisch heißen kann, sich einander unterzuordnen, besonders in der Ehe, was es heißt, würdig unterwegs zu sein in der Familie und heute ganz praktisch, was es heißt, würdig unterwegs zu sein in der Arbeit. Und wir lesen da mal die Verse in Kapitel 6, 5 bis 9. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi. indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Und der Herr tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Ein kleiner Kontext zu dem, was Sklaven war, Sklaverei damals war. Wir dürfen es nicht vergleichen mit Sklaverei vor ein paar hundert Jahren in Amerika oder England. Wir dürfen es auch nicht vergleichen mit Menschenhandel heute, der immer noch sehr präsent ist. Sklaven hatten es nicht immer schlecht damals. Im Römischen Reich war es so, dass die römischen Bürger sich zu schade waren zu arbeiten. Und deswegen waren der Großteil derjenigen, die gearbeitet haben, Sklaven. Es gab Zeiten, da war ein Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung Sklaven. Und sie haben auch echt hohe Jobs gemacht. Manche waren Doktoren, Lehrer, sogar Staatssekretäre. Also es war nicht nur schlecht. Und je nachdem, von welchem Herr man Sklave war, ging es einem besser oder schlechter. Wenn man ein Sklave war von jemandem sehr hohen, dann ging es einem in der Regel auch sehr, sehr gut. Wenn man ein Sklave war von jemandem, der weniger reich war, dann dementsprechend. Manche Sklaven, die bekamen sogar eigenen Besitz. Manche wurden später auch freigelassen. Manche hatten ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Herrn, auch sehr intim manchmal. Wurden auch gut behandelt. Aber es gab logisch auch die andere Seite. Klar, sie wurden fremdbestimmt, sie konnten nicht über ihr eigenes Leben entscheiden. Sie wurden mehr als Werkzeug gesehen, als Personen. Sie waren keine rechtliche Person. Man konnte mit ihnen umgehen, wie man wollte. Man konnte sie verkaufen als Strafe und dadurch wurden sie getrennt von ihrer Familie. Man konnte sie schlagen. Man konnte sie auch, und es kam auch vor, wegen Kleinigkeiten umbringen lassen. Also es war auch schlimm. Und trotzdem, der Paulus weiß das Ganze hier und er ruft nicht zu einer Revolution der Sklaven auf. Das hätte nur Blutvergießen gebracht und dann vielleicht eine Veränderung. Aber stattdessen bringt er durch das Evangelium eine innere Veränderung, die eine befreiende Lebensperspektive trotz gleicher Umstände bewirkt und möglich macht. Und trotzdem ist auch kurz noch zu sagen, überall da, wo das Evangelium, wo das Christentum auch hingekommen ist, ist auch soziale Ungerechtigkeit gewichen. Aber das war hier nicht die Parole von Paulus. Aber was uns deutlich wird durch diesen Kontext, was Sklaverei damals war, es hilft uns zu sehen, dass es dieses Verhältnis Herr zu Sklave, die Herren, die nicht gearbeitet haben und die Sklaven, die alles gemacht haben, sehr nah und sehr übertragbar ist zu unserer Realität von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und deswegen dürfen wir den Text auch unter diesem Blick anschauen. Und wir wollen da schauen, wer wird angesprochen? Was soll diese Person tun? Was heißt es ein bisschen konkreter? Was ist der Grund oder die Grundlage dafür? Und wohin führt das Ganze? Also was schaut dann auch raus? Und das Erste ist, es ist klar, an wen es geht, ihr Sklaven. Und dann, was sie tun sollen, ist auch gleich mal am Anfang ganz klar ausgedrückt. Gehorcht euren irdischen Herren. Also sie sollen einfach gute Arbeitnehmer sein, den Vorgesetzten gehorchen. Und konkret wird dann gesagt, wie das aussehen soll, mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens. Ich glaube, ein bisschen mehr in unserer Realität, ein bisschen klarer ausgedrückt, heißt es konkret, sie sollen Respekt und Integrität haben. Also ein Arbeitnehmer soll nicht irgendwie seine Arbeit machen, sondern sie gut machen, mit Einsatz, ganz im Interesse des Chefs, gewissenhaft. Mit aufrichtigem Herzen, also fokussieren nicht nur so halb dabei, sondern das, was ich tun soll, das soll ich gut machen. Und das kann man falsch verstehen. Man kann es so verstehen, okay, ja klar, ich soll gut arbeiten, ich soll das Beste machen draus, ich soll so gut und hart arbeiten, wie es nur geht und im Hinterkopf dabei meine eigene Karriere verfolgen. Aber hier geht es nicht darum, ein Herz zu haben, wo ich mich selbst im Zentrum sehe, um mein Bestes herauszuholen, sondern es geht hier darum, ein Herz zu haben für den Chef eigentlich. Und das Ganze wegen Jesus. Es ist wichtig, wie ich zu meinem Chef stehe und wie ich zu meiner Arbeit stehe. Und dann heißt es weiter, wie das konkret aussehen soll, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. Also nicht, um Menschen zu gefallen. Tut es nicht, um gesehen zu werden und euch bei ihnen, bei den Chefs einzuschmeicheln. Ihr sollt in Wort und in Tat so arbeiten, wie es im Interesse eures Vorgesetzten ist, egal ob er gerade da ist oder nicht. Ganz aufrichtig. Also so ein Herzensdienst im Verborgenen eigentlich. Kolosser 3,23 heißt es auch ganz konkret, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Also ganz klar ausgedrückt. Was das noch heißt, was sollen die Sklaven noch tun? Indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Und das wird dann konkreter gemacht. Was heißt es konkret? Dass sie dienen mit Gutwilligkeit. Dient mit Gutwilligkeit. Und was das heißt, mit Gutwilligkeit dienen, da kann man viel hineinstecken, glaube ich. Ich glaube, um das mal ein bisschen zu füllen, das heißt loyal zu sein. Nicht hinten herum schlecht über den Chef zu reden. Nicht kopfnickend sagen, ja, ja, sondern tatsächlich umsetzen, was der Chef gesagt hat. Das heißt, wohlgesonnen zu sein gegenüber dem Chef. Vielleicht auch seine Zeit zu respektieren, ihn nicht unnötig in Beschlag zu nehmen, sondern zu sehen, okay, er hat viel Verantwortung, er hat auch eine eigene Familie und ihm deswegen seinen Raum auch lassen. Oder einfach auch wohltuend, guttuend für ihn zu sein. Auch mal den Chef zu ermutigen oder auch mal Wertschätzung auszudrücken. Das heißt auch, bereitwillig zu sein. Immer wieder in der Arbeit wird es Veränderungen geben, aus unterschiedlichen Gründen, die das Leben als Arbeitnehmer vielleicht eine Zeit lang unannehmlicher machen. Und das einfach ohne Motzen mal hinzunehmen. Das heißt auch, mit Freude dabei zu sein, enthusiastisch, fröhlich und nicht jammernd zu arbeiten. Mit Fleiß zu arbeiten, auch zu überlegen, wie kann ich effizienter werden, wie kann ich was dazulernen. Also wir sehen schon, das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, den Paulus da an die Sklaven stellt oder auch den Gott an uns stellt. Und wie schwer wird das Ganze erst, wenn man einen schlechten Chef hat? Vielleicht sogar einen schlechten christlichen Chef. Gibt es auch. Oder vielleicht, wenn es sonst einfach am Arbeitsplatz unfair zugeht oder schlecht läuft. Und ich musste da einfach an Josef denken, der da einfach so ein Vorbild ist, der versklavt wird ganz wörtlich und der dort, wo er hinkommt, seine Arbeit gut macht, mit Gutwilligkeit dient, ganz praktisch. Dann unfairerweise ins Gefängnis kommt und da wieder genau das Gleiche, gutwillig dient. Und wenn ich so auf mein Leben oder auf unser Leben schau, gutwillig zu dienen, auch wenn der Arbeitsplatz schlecht ist, das ist sauschwer. Das ist eher unmöglich. Und die Epheser waren auch nicht irgendwelche Superheilige. Aber sie hatten einen superheiligen Geist. Das war ja das Ganze, wo das unter der Überschrift auch steht, mit Weisheit erfüllt und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und das wirkt sich so aus. Und im Heiligen Geist erfüllt zu sein, ist eben die Voraussetzung, um irgendeine Chance zu haben, das tun zu können. Und der Heilige Geist, was eine seiner Hauptaufgaben ist, ist auf Jesus hinzuweisen. Und das ist eben die Grundlage, dass das Ganze möglich wird. Im Epheserbrief geht es im ersten Teil um die Geschichte des Evangeliums und im zweiten Teil eben, wie sich die Geschichte in meinem Leben auswirkt, wie meine Geschichte, mein Leben ein Stück weit auch Evangelium wird. Im ersten Teil ging es darum, was Jesus in uns tut und für uns getan hat. Und da sehen wir, wie notwendig es ist, damit er jetzt im zweiten Teil, wo es darum geht, was er durch uns tun möchte. Und deswegen, was ist die Grundlage, dass das Ganze möglich ist? Was ist die Grundlage, dass man dafür motiviert sein kann? Das ist wegen Jesus, allein nur wegen ihm möglich und für ihn. Mit dem Blick, okay, ich tue es für ihn. In unserem Text heißt es hier, als dem Christus, sondern als Sklaven Christi und als dem Herrn und nicht den Menschen. Also das ist die Grundlage. Das ist der Grund, warum das geht. Anders ist es nicht möglich. Unsere Beziehung zu Jesus ist das vordergründigste, entscheidendste, das wichtigste, das alles Verändernde in allen Lebensbereichen und eben auch in der Arbeit. Das ist das, was uns immer mehr befähigt, dem Anspruch nachzukommen. Dass wir das können, dazu muss Jesus unser Schatz sein. Wenn wir ihn haben und mit ihm unterwegs sind, dann verliert alles andere, die Anerkennung, wie viel ich verdiene, immer mehr an Bedeutung. Und er selbst, wer Jesus ist und was er mir bedeutet, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dann ist nicht mehr Karriere, Geld und Anerkennung, fair behandelt zu werden, mein Schatz, sondern Jesus, dem ich nachjage. Und durch dieses Denken, das sich verändert, was mir wichtig ist, was mein Schatz ist, dadurch kann es real werden, dass wir unseren Chefs, auch wenn sie schlecht sind, mit Gutwilligkeit dienen. Als würden wir es für Jesus tun. Nicht perfekt, aber immer besser. Denn unsere Beziehung zu Jesus sollte uns zum besten Arbeitnehmer machen, der in uns steckt. Egal, ob der Chef gut oder schlecht ist. In 1. Petrus 2,18 geht es genau darum, da heißt es, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herrn unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Also Paulus und hier auch Petrus setzen voraus, hör auf zu denken, als sei dein irdischer Chef dein absoluter Chef, sondern denk, dass Jesus dein Chef ist. Anders geht's nicht. Und dann fragen wir uns, warum würde Jesus wollen, dass diese Aufgabe getan wird? Oder wie würde er wollen, dass ich diese Aufgabe mache? Wann würde er wollen, dass ich es tue? Und aber auch eine ganz wichtige Frage, die wir mit Ja beantworten können, wird er mir dabei helfen? Wenn Jesus mein Schatz ist, dann arbeite ich gerne und gut für ihn und deswegen auch für meinen Chef. Unsere Beziehung zu Jesus verändert, was unser Schatz ist, dass er unser Schatz ist und nicht die anderen Dinge. Aber es verändert auch noch eine andere Sache. Und zwar unsere Beziehung zu Jesus setzt unserem Leben, wenn es ein Buch ist, das geschrieben wird, ein Kapitel hinzu. Und zwar ein Kapitel, das eine Ewigkeit geht. Und deswegen setzt unsere Beziehung zu Jesus den Fokus auf den Himmel und nicht diese Welt. Die Welt sagt uns, wenn unser Chef schwierig und kompliziert ist, wehr dich, kämpfe zurück. Und es ist auch mal wichtig in dem richtigen Maß, aber Jesus sagt vor allem, schau auf die Ewigkeit. Was du für dort erntest an Anerkennung, an Erfüllung, an Freude und Lohn. Und ich beschenke dich jetzt mit der Möglichkeit, dass egal wie deine Arbeit ist, ob sie bedeutend ist oder nicht, dass du dort Schätze für den Himmel sammeln kannst, indem du deine Arbeit gut machst, im Sinne deines irdischen Chefs. Und das bringt uns zu dem, wozu das Ganze auch noch, wohin führt das Ganze? Und da heißt es dann, ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Und das ist wieder cool, wie Gott uns dient, dieser Gottesdienst in der Arbeit, weil diesen Absatz, das hätte er einfach weglassen können in der Bibel. Er hätte alles davor aufschreiben lassen können durch Paulus in dem, an der Brief an die Epheser. Und das hätte er weglassen können. Das wäre okay gewesen. Aber Gott ist cool, er beschenkt uns und setzt es hier noch hinzu. Er will uns eine unverdiente Belohnung geben von ihm selbst. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Sklave belohnt wird. Ein Sklave hat zu tun, was ein Sklave zu tun hat. Aber wir werden trotzdem belohnt. Nicht, weil wir es verdient hätten. Gott schuldet niemandem etwas, auch wenn wir manchmal uns so fühlen, als würde er uns was schulden. Aber er tut es nicht. Und trotzdem will er uns mit einem Lohn beschenken. Und es kann eine enorme Ermutigung sein, dass kein guter Einsatz, ob er gesehen wird oder nicht gesehen wird vom Chef, umsonst ist. Selbst wenn meine Arbeit mühsam ist, wenn der Lohn gering ist, wenn ich nichts anderes finde, dann ist mein Einsatz da, wo ich gut arbeite, nicht umsonst. Es ist kein Hindernis für eine große Belohnung im Himmel. Ganz egal, in welcher Position ich bin, ob ich Manager bin oder einfach was anderes. Jesus wird uns Anerkennung geben und Freude. Deswegen, egal wie die Umstände sind in der Arbeit, wenn Jesus mein Schatz ist und wenn ich den Blick auf die Ewigkeit habe, dann kann ich mit Freude arbeiten. Weil die Freude nicht von der Arbeit abhängig ist, sondern von diesen zwei anderen Dingen. Und eine Person, die mir da einfach ein großes Vorbild ist, wo ich merke, okay, da sehe ich das am klarsten, ist die Smyrna. Ich habe sie gefragt, ob ich das sagen darf. Wenn sie da gewesen wäre, hat sie auch selber erzählt. Aber sie ist eine Person, wo man die Freude einfach nur spürt. Und das auch in der Arbeit. Und sie hat mir ein paar Mal schon erzählt, dass sie in der Arbeit immer gefragt hat, warum bist du so fröhlich? Und es liegt einfach an dem, glaube ich, dass Jesus ihr ein Schatz ist und dass sie ihren Blick auf die Ewigkeit hat. Und wir dürfen uns von ihr inspirieren lassen, es ähnlich zu leben, aber wir können es nicht erzwingen. Es geht nur, wenn wir merken und erkennen und immer mehr begreifen, wie wichtig und wie wertvoll und wie schön Jesus ist und was für uns noch kommt erst. Vielleicht hast du eine langweilige Arbeit, vielleicht hast du eine anstrengende Arbeit, vielleicht denkst du immer wieder, was für eine Mühsal. Und Paulus sagt uns, bekomm eine himmlische Perspektive. Auch wenn dein irdischer Chef dich nicht belohnt, dein himmlischer tut es. Er sieht es. Wir dürfen uns trotzdem mal nach einem besseren Job umschauen, aber wir sollen lernen, das Gewicht, was uns wichtig ist, nicht auf das Irdische zu setzen, sondern auf das Ewige. Noch ganz kurz, Paulus redet auch zu den Arbeitgebern, zu den Herren. Er sagt, und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr den Himmeln ist und dass es bei euch kein Ansehen der Person gibt. Also sie sollen auch gute Arbeitgeber sein. Sie sollen auch nach dem Willen Gottes leben und ich glaube, respektvoll mit ihren Angestellten umgehen. Sie so behandeln, wie sie selbst als Arbeitnehmer behandelt werden wollen würden. Und konkret sollen sie nicht drohen, nicht mit Drohen einschüchtern oder zu schelten. Und es war damals, glaube ich, auch eine krasse Aufforderung an die Herren. Das war nicht selbstverständlich. Das heißt auch nicht, dass man nicht mal zurechtweisen darf oder eine Warnung aussprechen darf, aber es heißt vor allem mit Respekt dem Angestellten zu begegnen und nicht die Macht auszunutzen und in gewisser Weise ihnen auch gutwillig zu dienen, weil sie eben den gleichen Herrn haben und weil Jesus egal, unabhängig von Position, belohnen wird. Ich möchte noch einen Vers ergänzen an das Ganze, aus Titus 2, Vers 10, aber der Vers 9 ist, glaube ich, auch eingeblendet, aber Vers 10, da heißt es, sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. So sollen die Sklaven sein. Denn alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Also anders ausgedrückt, deine Arbeitsmoral, so wie du arbeitest, wird vielleicht die einzige Bibel sein, die deine Kollegen und die dein Chef jemals lesen werden. Jesus selbst kam, um zu dienen. Und diese Dienerschaft, die soll und darf auch in der Arbeit ganz konkret sichtbar werden. Weil wir da die meiste Zeit verbringen. Dort kann es sichtbar werden, welchen Unterschied es macht, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Noch eine Anmerkung zum Schluss. Auch wenn du vielleicht einen wirklich schlechten Chef hast oder wirklich schwierige Arbeitsverhältnisse, dann heißt das Ganze jetzt nicht, drück deine Emotionen weg und sei ein guter Christ. Gott gibt uns unsere Emotionen, weil er uns immer wieder auf Dinge auch hinweisen möchte. Aber vielleicht ist ein erster Schritt, trotzdem mit Gott über diese Emotionen zu reden und auch über deinen Chef, mit deinem höheren Chef zu reden. Ich komme zum Schluss und zu dem, was es für uns heißt, vielleicht ganz praktisch, von dem, was wir gehört haben. Die Anwendung kann sein, was für uns vielleicht dran ist, vielleicht auch, wenn wir schon in die Pension gekommen sind, rückblickend, Buße zu tun für das, wie wir gearbeitet haben. Und vielleicht einen Neuanfang sich vorzunehmen, wie wir arbeiten wollen. Mit einem anderen Blick, einem veränderten Blick. Was ändert sich, wenn du Jesus als Chef siehst? Was ändert sich, wenn du der Ernte im Himmel größere Gewichtung gibst als der Ernte auf dieser Welt? Und worin in der Arbeit merkst du, dass deine persönliche Beziehung zu Jesus wichtig ist? Ganz praktisch heißt es auch, dass wir das alles nicht können. Jesus muss seine Arbeit in uns machen. Wir müssen uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Das heißt, Jesus einzuladen, eng in unsere Arbeit uns zu begleiten. Ich möchte noch abschließen mit einer Geschichte, die ich glaube nicht ganz wahr ist, aber sehr wahr sein könnte. Es gibt unterschiedliche Versionen. Und zwar ein Ehepaar, ein Missionars-Ehepaar, war in Afrika tätig, viele, viele Jahre. Und sie haben sich investiert. Ihre Gesundheit ist eigentlich zugrunde gegangen. Sie sind körperlich kaputt und verlassen Afrika wieder, um nach New York, ihre Heimat, zurückzukehren. Sie sind ein Stück weit entmutigt, weil nicht die Frucht herausgeschaut hat in Afrika, die sie sich gewünscht hätten. Oder sie zumindest noch nicht sichtbar ist. Und sie treten die Heimreise an, auch entmutigt, weil sie nicht wissen, was sie erwarten wird. Sie haben keine Unterstützung mehr. Sie haben niemanden, der auf sie warten wird. Sie sind unsicher. Sie haben kein großes Konto. Angst erwartet sie, was auf sie zukommen wird. Und sie nehmen ein Schiff, um zurückzureisen. Und mit auf diesem Schiff steigt ein Passagier, der Präsident von Amerika, Teddy Roosevelt. Er kommt zurück von einer Wildtierjagd und er wird jubelnd verabschiedet vom Hafen. Die Leute freuen sich, er wird am Schiff bedient und in Empfang genommen. Und der Missionar denkt sich, irgendwas ist hier einfach falsch. Und sie kommen zu Hause an, in New York. Der Präsident wird mit Posaunenchor empfangen. Im Empfangskomitee, die Limousine steht bereit. Das Missionars-Ehepaar schleicht sich an der Menge vorbei, unbeachtet von irgendjemandem. Der Mann sagt sich einfach und zu seiner Frau, das ist doch einfach unfair. Niemand ist hier, der uns hilft und wir haben unser Leben investiert in Afrika für Gott. Und seine Frau sagt ihm, sei nicht verbittert. Geh in dein Schlafzimmer und red mit Gott darüber. Und der Mann tut es und er kommt nach einer Weile heraus mit einem veränderten Gesicht. Und die Frau fragt ihn, was ist passiert? Und er sagt, Ich habe Gott alles erzählt. Ich habe ihm erzählt, wie wir uns investiert haben. Ich habe ihm erzählt, wie unsicher wir jetzt sind, wie schwierig es ist, was uns jetzt erwartet, wie entmutigend es ist und wie unfair es ist im Verhältnis, wie dieser Präsident von einer Wildtierjagd in Empfang genommen wurde. Und dann war es so, als ob Jesus seinen Arm um mich gelegt hat und gesagt hat, du bist aber noch nicht zu Hause.